Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Gespräch. Ja, eine neue Lösung ist technisch erst dann erfolgreich, wenn es im Arbeitsalltag der User ankommt. In dieser Folge wollen wir genau das mit Reto Höhn von Panoff Consulting diskutieren, warum Organizational Change Management weit mehr ist als nur interne Kommunikation. Wir wollen beleuchten, wie eine gezielte User-Beteiligung während der Entwicklung aussieht und warum die Begleitung am Go-Live und vor allem in der Zeit danach über die langfristige Etablierung der Lösung entscheidet. Ich bin Sinder Bafdiai und wir steigen auch gleich ein. Ja, zunächst einmal, Reto, wir freuen uns, dass du bei uns bist, hier bei dieser Episode im Zuge zu Organizational Change Management. Stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Du hast meinen Namen schon gesagt, Reto Höhn, ich bin Partner bei Panoff Consulting. Uns gibt es mittlerweile über 10 Jahre. Wir sind eine Beratungsfirma mit 20 Leuten. Und unsere Kernkompetenz ist Umsetzung von Transformationsprojekten im weitesten Sinn. Es können verschiedene Projekte sein. Das kann eine Software-Einführung sein, eine Einführung von neuen Applikationen, meistens grössere Unternehmungen, wo eben dann nicht nur die Software eingeführt wird, sondern auch noch ein Haufen Prozess verändert werden. Das wäre genau das Thema, das wir heute haben. Das kann aber auch sein Fusionen von Firmen, die dann ein Post-Merge-Projekt brauchen, wo dann der organisatorische Change noch viel, viel grösser ist, weil es einfach dann wirklich einmal die ganze Firma und sehr viele Leute betrifft.
Ja, vielen Dank, Reto. Wir freuen uns, dich hier als Speaker bei uns in der Episode zu haben, zumal wir ja auch stark mit euch in Projekten zusammenarbeiten, auch als Partner in genau diesen Transformationsprojekten. Und wir möchten auch genau mit solchen Szenarien einsteigen, wie du bereits genannt hast. Ja, es wird beispielsweise ein System eingeführt, das Projektteam feiert den Go-Live und 3 Wochen später merkt man, dass vielleicht das System gar nicht so benutzt wird, wie man gedacht hat. Wieso passieren genau solche Szenarien oder was ist der Grund, dass sowas passiert?
Ja, ich glaube, so einen Grund gibt's nicht. Meistens ist es eine Kombination von Gründen. Aber etwas haben wir jetzt bereits schon so ein bisschen angedeutet, oder? Oft werden gerade Software-Einführungen, neue Applikationen, die werden so ein bisschen als IT-Projekt abgestempelt. Ich sage es jetzt vielleicht extra so ein bisschen provokativ. Und gerade wenn es verbunden ist mit Prozessänderungen, und meistens ist es mit Prozessänderungen verbunden, außer man will einfach einen Technologie-Change haben, wenn es mit Prozessänderungen verbunden sind, dann sind es eben eigentlich keine IT-Projekte, sondern dann sind es Business-Projekte und dann muss ich den organisatorischen Change muss ich managen. Und in vielen Projekten erlebe ich einfach, dass das Thema irgendwo untergeordnet behandelt wird. Man hat das Gefühl, es kommt dann schon irgendwie gut oder die Leute ziehen alle mit. Und ohne, dass ich das aktiv steuere, passiert das oft dann halt nicht. Dann gibt es eben dann die Überraschungen, wenn wir dann live sind und die Leute sich nicht so verhalten, wie man das erwartet.
Ja, genau. Also das Verhalten oder die Änderung von Verhalten oder wie sich die Person dann nach dem Go-Live verhält, versteht man ja auch ein bisschen als Widerstand. Also könnte man das nicht vielleicht schon während dem Projekt erkennen oder wie kann man das?
Also, absolut. Ich glaube nicht so. Es gibt sogar Firmen, die das auch sogar vor dem Projekt schon anschauen. Also es gibt auch positive Beispiele. Und wenn ich vielleicht da schnell darf, eine Minute, zwei Theorie ausholen.
Ja, klar, unbedingt.
Dass es nicht irgendwie schulmeisterisch sein oder so, aber einfach, dass man vielleicht noch besser versteht, was ich meine. Was ich viel anwende und was in den meisten Studienlehrgängen oder Schulen gelernt wird, ist, dass so ein organisatorischer Change vier Phasen hat. Das ist so ein sehr bekanntes Modell. Und die erste Phase ist eigentlich Verleugnung. Also man wird mit dem Change konfrontiert und man ist das erste Mal vielleicht geschockt und will es nicht wahrhaben. Das ganz krasse Beispiel ist, wenn in unserem Umfeld jemand stirbt, dann im ersten Moment ist es eine völlig natürliche Reaktion von jedem Menschen. Man will das gar nicht wahrhaben. Das ist natürlich bei einem Softwareprojekt jetzt nicht ganz so extrem, aber das passiert eigentlich immer. Es ist aber eine sehr kurze Phase. Und dann kommt die Phase, die du schon angesprochen hast, oder? Ich fange an, Widerstand aufzubauen. Ich finde es das erste Mal ein Kabis, was jetzt da kommt. Und ich finde Gründe, warum jetzt das alte System viel besser war und die alten Prozesse, die haben doch funktioniert und sind gerade so schön gelaufen und jetzt will man das alles verändern und das kann ja nichts sein. Und während diesen ersten beiden Phasen geht es uns eigentlich schlecht. Und emotional sind wir da eigentlich in einer Abwärtsbewegung. Und irgendwann haben wir das Tal der Tränen erreicht und wir kommen in die dritte Phase rein, wo so uns ein bisschen anfängt interessieren. Oder? Das ist dann so die Entdeckungsphase. Oder? Ich sehe dann vielleicht die Systeme mal, also einen ersten Wurf vielleicht. Merke, ja, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mhm. Es hat ein paar interessante Sachen. Ich kann vielleicht damit anfangen, rumspielen. Wird neugierig und Motivation kommt so langsam zurück. Oder? Das ist, wenn wir die Leute mal dort haben, dann ist das mal ein gutes Zeichen. Und dann die vierte Phase ist dann, ich habe es akzeptiert. Ich habe mich vom Alten gelöst und ich bin jetzt am neuen Ort. Und was ich gerne also einführe, was auch der vierten Phase zuordnen ist, ich glaube, es braucht nicht nur die Akzeptanz, es braucht nachher auch wie so einen täglichen Alltag, also eine Routine. Es ist wie eine so Routinephase. Das kann sehr lang gehen, oder? Ich kann etwas akzeptieren, aber bis wirklich in Fleisch und Blut... Oder bei ERP-Systemen, grössere Geschichten, sagt man, das kann bis 2 Jahre gehen, bis dann alle Zahnräder wieder ineinander hineingreifen und eigentlich alle Prozesse wieder rund laufen. Und das muss sich der Kunde auch, das muss er sich bewusst sein. Und eigentlich jeder Change, wir machen, gehen wir die 4 Phasen durch. Manchmal schneller, sehr unbewusst und manchmal beschäftigt uns das länger. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns eben während dem Projekt, manchmal sogar eben schon vor dem Projekt, immer wieder die Frage stellen, die Player, die da involviert sind, in welcher von diesen Phasen sind die jetzt gerade? Weil die haben, dummerweise bewegen die sich nicht alle gleich schnell, oder? Also die einen haben es schon voll akzeptiert, nach kürzester Zeit, während die anderen immer noch Widerstand haben. Das heisst, ich kann nicht mit jedem im Projekt gleich umgehen. Und das macht es dann auch so schwierig. Und ein zweiter Punkt ist sicher auch, in den Schulbüchern, diesen Fallbeispiel, bewegen sich immer alle straightforward durch die Phase durch. Und das ist auch nicht Realität.
Ja, da machen sie es ziemlich einfach.
Ja, klar. Oder manchmal gibt es Rückschläge. Oder ich bin vielleicht schon in dieser Entdeckungsphase und rede dann aber mit Leuten, die eher kritisch eingestellt sind. Oder ich entdecke etwas, was mir gar nicht gefällt. Und auf einmal bin ich wieder voll im Widerstand drin. Und dass wir das machen und das nicht einfach ist, können wir uns ja vielleicht mal gerade so in einem Selbstversuch überlegen. Also jetzt gerade unsere Branche, wo wir jetzt drin sind, die ist ja gerade einem riesen Change unterworfen. Oder? Mit dem Thema KI trifft uns ja das alle in einer Art und Weise. Die einen hat es schon voll getroffen, die anderen sind vielleicht erst am Anfang. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen überlegen, in welcher Phase sind wir denn, dann ist ja das vielleicht gar nicht so einfach. Also ich habe mir das jetzt im Vorfeld zu dem Podcast einmal überlegt und bin eigentlich gar nicht so schlüssig. Weil es gibt KI-Themen, wo ich denke, da bin ich schon am Schluss, weil ich schaffe es schon mit dem und das ist schon fast Routine geworden in meinem Alltag. Dann Sachen, da bin ich noch nicht so sicher, bin ich eben noch in dieser Entdeckungsphase. Und es gibt aber auch Punkte, wo ich noch voll auf Widerstand bin. Wo ich mir dann halt das ein bisschen überlegen muss, ja, liegt es an mir? Ist das jetzt emotional oder gibt es irgendwie andere Gründe, warum dass ich da jetzt so eine Abwehrhaltung habe? Also da merkt man, es ist manchmal auch nicht ganz so eindeutig.
Ja, neben den Phasen, genau wie du gesagt hast, ist es ja, wie du gesagt hast, dass man sich wirklich gar nicht so leicht in die Phasen auch einordnen kann. Aber auch genau bezüglich den Rollen im Team. Ich meine, es kommt auch mega drauf an, in welchem Umfeld du bist und wie du ja auch beeinflusst wirst. Martin, wie hast du das so in deiner Erfahrung erlebt?
Ja, also der Reto hat ja schon vorhin erwähnt, es sind ja meistens, sagen wir mal, auf Kundenseite oder Auftraggeberseite, also dort, wo dann schlussendlich die Transformation passiert, in diesen Teams unterschiedliche Leute. Und die sind unterschiedlich weit in dem Prozess, den der Reto beschrieben hat. Und die weiter sind, sind meistens halt, sagen wir mal, für mich als derjenige, der als Projektleiter oder als treibende Kraft, was die Umstellung anbelangt, ideale Kandidaten sind, um die anderen vielleicht ein bisschen schneller durch die eher mühsamere Phase zu ziehen und eigentlich dort anzubekommen, dass man grundsätzlich ein Klima von Kooperation und Kollaboration haben. Weil das Problem ist, solange das nicht der Fall ist, ist es wahnsinnig schwierig. Die Leute, eben die blockieren, die sind in aller Regel nicht wirklich kooperativ. Selbst wenn sie mühen, also wenn es ihnen quasi aufgetragen wird, sind sie nicht wirklich unbedingt kooperativ. Es kann sein, dass sie, sag jetzt mal vorne durch, zwar sich einigermaßen in das Teamgefüge integrieren, aber eigentlich schaffen sie dagegen. Oder eigentlich suchen sie die Argumente, wo sie dann an irgendeiner Stelle wiederum gegen das Projekt oder gegen die Umstellung oder gegen die neue Lösung können verwenden. Absolut verständlich. Die Leute haben zum Teil Existenzängste, oder? Die wissen nicht, was passiert. Die wissen nicht, wie ihr Alltag morgen oder eben nach dieser Umstellung wird aussehen. Von dem her ist das absolut nachvollziehbar. Und dort muss man die Leute muss man abholen. Man muss auf die Bedenken, auf die Ängste eingehen. Man muss sie aber auch erkennen, oder? Das ist zum Teil Körperspruch, wo man muss ein bisschen lesen. Das ist zum Teil auch die gesprochene Sprache, also Formulierungen muss man darauf achten. Und man muss dann halt so die Champions, also die Leute, die weit sind in dieser Phase, die aber auch Teil vom Team sind, die muss man gewinnen in einer Art und Weise, dass man quasi du oder wir diesen Personen eigentlich so einen Sprachrohr hat in die betroffene Bereiche hinein und eigentlich dann auch ein bisschen Projektmarketing betreibt oder einfach auch die Vorteile verstärken, wo durch so eine Veränderung dann stattfindet.
Ich glaube, ein wichtiges Element, das auch noch hilft, gerade wenn man die spürt, die eben so Widerstand leistet, ist ja ganz oft auch nicht nur jetzt projektmanagementmäßig alles super aufzuarbeiten mit einem Projektplan und Roadmap und Meilenstein und dann testen wir und dann korrigieren wir wieder und dann testen wir nochmal und so, sondern nicht nur zu beschreiben, was machen wir und wie machen wir es, sondern vor allem auch diesen Leuten zu erklären, wieso machen wir überhaupt das Projekt, das wir da gerade alle miteinander machen. Oder zum ein bisschen dem Widerstand, ob er dann jetzt schon eingetroffen ist oder nicht oder vielleicht noch eintreffen wird, auch ein bisschen entgegenzuwirken und eben diese Ängste, die Martin erwähnt hat, sagen, dass eben Ängste, wie wird sich meine Rolle verändern, wird es meine Rolle da überhaupt noch brauchen, wie wird sich mein Alltag verändern. Wenn man dem kann die Basis vom Warum geben, dann hilft das sicher, um dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ihr habt ja auch schon einen Podcast gehabt zum Thema Vision und Zielbild, dass man mit dem muss starten und dort eine Einigkeit muss haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber es ist dann noch nicht fertig. Es ist wie so der erste Schritt. Und wenn man vorher, Linda, hast die Rollen angesprochen. Für mich als Projektleiter natürlich immer das erste Mal wichtig sind die Vorgesetzten. Also Champions, die helfen extrem, aber eigentlich so vom Projektmanagement her müssten ja eigentlich die Vorgesetzten wären dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter durch den Change durchgehen. Oder sie müssten es mindestens auch können richtig einschätzen. Mal abgesehen davon, wenn ich dann einen kleinen Einschub machen darf, nicht alle arbeiten es durch die vier Stufen durch. Und es gibt auch Leute, die arbeiten es zwar emotional durch die vier Stufen durch, aber man stellt am Schluss fest, die Fähigkeiten, die sie sollten haben, die sind halt nicht mehr die gleichen, wie es braucht haben vorher, und es langt dann gleich nicht. Und ich glaube, da könnte man schon vorher, wenn man ehrlich ist miteinander, schon wissen und abklären und dann eingreifen. Und vielleicht nochmal schnell bei den Vorgesetzten. dort erlebe ich es so, dass man oft meint, bei den Vorgesetzten ist es ein bisschen wie ein Selbstläufer. Also man geht wieder davon aus, die Vorgesetzten, oder, die sind da vielleicht eben auch schon beim Zielbild und der Vision dabei gewesen und die sind eigentlich da schon durch und die können jetzt da loslegen. Und die Erfahrung ist einfach, nein, auch das sind Menschen. Auch wenn die vielleicht zum Zielbild noch Ja gesagt haben oder zu der Vision, man muss immer denken, das ist 10'000 Meter Flughöhe. Wenn wir dann oben runterkommen und dann auf einmal merken, oh, jetzt wird aber mein Gärtchen eingerissen und ich muss jetzt von meinen Kompetenzen abgeben, dann sind die dann auf einmal selber so ein bisschen in dieser Widerstandsphase drin, oder? Und ich glaube, dort ist es dann die Aufgabe vom Projektleiter. Er muss mindestens schauen, dass er die Vorgesetzten so weit bringt, dass sie nachher können ihren Mitarbeitern helfen können. Und eben, dass man gemeinsam einen Plan machen und schauen, wie bringt man möglichst viel von den Mitarbeitern durch den Prozess durch. Und ich habe gesagt, vorher eben, man könnte das sogar vor Projektstart machen. Also ich habe gerade diese Woche mit einem Kunden geredet, der hat ein Mammutprojekt vor sich. Und die sind wirklich in einer ganz schwierigen Situation, weil es ist ein Industriebetrieb. Also da ist auch der Markt im Moment sehr, sehr schwierig. Und die haben alle ihre Prozesse haben sie auf den Kopf gestellt und wollen jetzt ein System einführen. Und die haben sich jetzt vorgängig Gedanken gemacht, wer von der bestehenden Crew schafft das überhaupt in dieser Zeit, die notwendig ist, um die Veränderung zu bewirken. Und die haben tatsächlich angefangen, auch Leute auszutauschen, genau aus dem Grund. Das klingt brutal, aber ist wahrscheinlich eben je nach Situation, in einer Firma drin ist, ist es fast ein Muss. Ja. Genau. Ja. Das ist natürlich bei einem Bundesbetrieb ein bisschen anders. Oder? Dort haben wir schon arbeitsrechtlich ganz andere Voraussetzungen. Aber es hat einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, wie schnell dass ich etwas einführen kann und das dann eben akzeptieren.
Ja, und ich meine, das zielt ja auch ab auf eine Thematik, wo wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben, aber die Situation, die ja dann herrscht, nachdem die organisatorische Veränderung stattgefunden hat, die muss ja dann für die beteiligten Personen dann auch wiederum passen. Und wenn jetzt, genau wie Reto, wie du das gesagt hast, wenn es jetzt halt Leute gibt, wo absehbar ist, dass das vielleicht nicht der Fall ist, dann tut man ja denen auch keinen Gefallen, wenn man die in dieser Rolle belässt und dann in diesem neuen Umfeld eigentlich mehr oder weniger ins kalte Wasser geht und dort lässt leiden im schlimmsten Fall, weil sie einfach mit dieser neuen Rolle, mit dieser neuen Situation gar nicht zurechtkommen. Ich glaube, dort ist es nicht als fair, wenn man hingeht und sagt, hey, vielleicht müssen wir uns da etwas anderes einfallen. Und das ist ja auch schlussendlich die Verantwortung vom Management, das zu machen und sich um die Leute zu kümmern, die auch zu schützen vor möglichen negativen Auswirkungen und wie dann auch immer die Lösung aussieht. Also das muss ja nicht unbedingt immer sein, dass die Leute die Organisation müssen verlassen müssen. Es kann ja sein, dass sie einfach auch vielleicht eine andere Rolle wahrnehmen denn in der Zukunft.
Aber das heisst eigentlich für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht so Existenzängste schon mal erlebt haben, wenn sie in ihrer Organisation zu einem neuen Transformationsprojekt gekommen ist, dass die Angst durchaus berechtigt sein kann, oder?
Legitim.
Ja, wobei eben, man redet viel über die Fälle. Und die gibt es. Also ich bin da absolut beim Martin. Und ich glaube, eigentlich wissen sie ja einmal schon am Anfang des Projekts alle, um welche Personen das geht. Und eben, das ist in den meisten Fällen nicht die Mehrheit. Und ich finde es, wie der Martin schon gesagt hat, dann einfach am fairsten, wenn man von Anfang an offen darüber diskutiert, weil man tut sonst niemandem gefallen. Also ja. Beteiligte Personen und am Team nicht. Die Mehrheit ist ja aber zum Glück ist ja nicht so. Die Mehrheit macht sich eigentlich umsonst Sorgen. Und da habe ich zum Beispiel jetzt gerade so bei Post-Merger-Projekten, oder habe ich zum Teil immer wieder ganz interessante Situationen erlebt. Oder man muss sich vorstellen, wenn zwei Firmen fusionieren, dann will man, das Ziel von denen ist ja immer, man will Synergien sparen. Das heisst, einen Teil der Leute brauche ich nachher nicht mehr. Nach dem Projekt. Während dem Projekt brauche ich es sehr wohl noch, weil ich muss irgendwelche Systeme migrieren, ich muss Kunden transferieren, er muss vielleicht ein neues Sortiment machen und so weiter. Das betrifft eigentlich alle Abteilungen. Aber am Schluss hat es einen Haufen vorige Leute. Und natürlich ist dort so vom Ablauf her, man versucht auch immer möglichst schnell Klarheit zu haben, wer ist nachher noch dabei und wer nicht. Das heisst, es gibt meistens, wenn das so etwas angekündigt wird, grössenordnung einen Monat später ein erstes Organigramm, wo jeder sieht, ich bin noch dabei und in welcher Funktion und wo bin ich nicht mehr dabei. Und das Lustige ist, oder das Interessante für mich ist immer, wie verhalten sich die Leute, die nicht mehr dabei sind? Weil eben, ich brauche sie noch. Und da erlebe ich so ganz unterschiedliche Situationen. Es gibt natürlich den, der dann komplett abhängt, oder wo ich dann noch irgendwie mit Geld muss versuchen zu zählen, dass er wenigstens noch das macht.
Dass er sich mal nicht krank schreiben lässt, genau, und dann weg ist, oder?
Oder der Fall gibt es auch, aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Also es gibt auch Menschen, die geben trotzdem Vollgas und setzen sich ein und sind motiviert. Und das Lustige ist, meistens sind die am Schluss dann trotzdem dabei. Weil die Firma irgendwie sieht das, oder auch das Management sieht das.
Mhm.
Und jeder sagt sich, ich kann einen Mitarbeiter, der so Vollgas gibt, und obwohl er in einer beschissenen Situation ist, eigentlich sein Bestes. So einen kann ich gar nicht gehen lassen. Und meistens die Organigramme, die man dann sieht, wenn wir dann nach dem Post-Merger-Projekt sind und die, die wir ursprünglich mal hatten, die sehen komplett anders aus. Weil es einfach noch wahnsinnig viel Dynamik hat. Das heisst, ich als Mensch, als Betroffener, kann die Situation sehr wohl noch zu meinen Gunsten beeinflussen. Also da bin ich überzeugt, da habe ich ganz viele Beispiele, wo das funktioniert hat.
Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Ich meine, die Motivation von diesen Personen, wie du sie ja jetzt gerade beschrieben hast, ist ja meistens die, dass man sich eigentlich möchte auch ordentlich verabschieden zum einen, aber eigentlich auch vorbereiten auf eine nächste Herausforderung, die ja wahrscheinlich außerhalb von dieser Organisation wird stattfinden. Und das sind ja häufig dann genau die Gründe, warum jemand so dann auch motiviert an die Sache dran geht. Und wie du das auch schon gesagt hast, meine, so eine Transformation, die kann ja auch super viel positive Effekte haben. Das ist jetzt das Beispiel gesehen, jemand, der an und für sich nicht mehr vorgesehen war in einer neuen Organisation. Andersrum kann es aber auch sein, jemand, der durchaus vorgesehen ist in dieser Organisation, wächst enorm an dieser Veränderung und macht eigentlich einen Gump von, sag jetzt mal, von einem Teammitglied eigentlich schon fast zu einer Führungsperson innerhalb von einem Team. Also jemand, der halt vielleicht eben die Phasen so schnell durchlebt, dass sie eigentlich dann zur Zugsperson wird und andere mitzieht, plötzlich ein Organisationstalent oder vielleicht auch ein Kommunikationstalent an den Tag legt, wie man es gar nicht unbedingt erwartet hat. Und andere Leute mitzieht und eigentlich so einen positiven Vibe entwickelt innerhalb von einem Projektteam. Also auch das habe ich schon oft genug erlebt und das ist natürlich mega cool, weil dann das lässt einfach eine positive Energie entstehen und es gibt eine gute Energie im gesamten Projekt.
Ja, total. Ich finde auch, dass diese Klarheit und genau das, was du gesagt hast, Rito, dass man wirklich davor Klarheit schafft, ist ja eigentlich auch das Resultat von diesem Verhalten. Also man fühlt sich ja auch als Arbeitnehmer eben wertgeschätzt, dass einfach so klar kommuniziert wurde von vornherein. Und du hast ja auch davor auch erwähnt, dass man ja ehrlich gesagt schon bereits vor dem Projekt weiß, dass es gewisse Personen gibt, wo es etwas schwieriger wird. Und genau da wollte ich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was hängt davon ab? Also es gibt ja auch gewisse Feedback-Kulturen im Unternehmen, also Unternehmenskulturen, die vielleicht auch genau das blockieren, dass man nicht offen miteinander kommunizieren kann, wieso es dann solche Blockaden gibt oder Widerstände.
Ja, also Unternehmenskultur ist sicher ist ein Thema. Eben gerade, wenn man die offene Kommunikation anspricht. Ich glaube aber, also vielleicht müssen wir eben noch darüber reden, wie helfe ich denn diesen Personen von A nach B, nach B zu kommen. Und da finde ich, ist ganz wichtig, dass man einsieht, ein kultureller Change lässt sich nicht befehlen. Das ist genau eben auch wieder so ein bisschen das Kulturthema. Das lässt sich auch nicht einfach kreieren. Das entsteht einfach durch die Werte, die wir leben. Und ich kann das nicht befehlen. Und ich erlebe das einfach, dass so ein bisschen in der, ich glaube, es sind vor allem so ein bisschen die geistigen Jobs, oder wie soll ich sagen, also die, vielleicht so ein bisschen die Dienstleistungsjobs, wo man das manchmal das Gefühl hat, oder? Also der Chef steht so ein bisschen über allem und dann sagt er einfach, ab morgen machen wir es so. Ist der Prozess nicht mehr blau, sondern er ist jetzt rot. Und er hat dann das Gefühl, es machen es alle. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Handwerkern, die würden sich nie so verhalten. Also wenn man mal in einer Autowerkstatt war, also der Werkstattchef, wenn der ein neues Werkzeug bekommt und Software-Tool ist ein Werkzeug oder eine Applikation ist einfach das Werkzeug, dann probiert er das erste Mal selber aus. Der will das erste Mal selber in die Finger nehmen und selber damit irgendwie an dem Auto rumschrauben. Und wenn er das Gefühl hat, jetzt hat er es kapiert, dann geht er zu den Mitarbeitern und ruft die zusammen und sagt sich, zeig uns jetzt, wie es geht. Und das ist oft in so Projekten, wo so alles kopflastige Leute sind, erlebe ich das nicht so. Und das erstaunt mich manchmal ein bisschen. Ich versuche es dann eben immer so zu erklären mit, die mich schon länger kennen, die nervt es wahrscheinlich langsam, aber das Beispiel mit, wie bringe ich einem Kind bei Zähneputzen? Weil das kann ich auch nicht befehlen. Wenn ich meinem Kind sage, schau, ab morgen und Abend putzest du Zähne, wird nichts passieren, oder? Weil sie ja gar nicht versteht, warum überhaupt. Das ist der Grund, den du gesagt hast, oder? Also das Warum ist sicher ein wichtiger Grund. Man kann aber auch damit nichts anfangen und weiss gar nicht so recht, wie es geht. Das heisst, ich muss am Anfang nebendran stehen, weil ich zuerst das Zahnbürstchen selber habe, dann machen wir das gemeinsam. Irgendwann kann ich wahrscheinlich einfach nur noch zuschauen und nach langer Zeit, oder, passiert es dann mal selbstständig. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen extrem, aber es zeigt so ein bisschen, wie es halt eben auch im Alltag funktioniert. Und manchmal kommt man so in Organisationen rein, wo man merkt, da gibt es irgendwie so einen Gap zwischen denen, die arbeiten und denen, die führen. Und das hat so einen luftleeren Raum. Und solange der niemand ausfüllt, und manchmal muss das dann eben das Projektteam machen, weil er niemand sonst macht, oder? Solange der Raum niemand ausfüllt, dann kommt die Botschaft von oben kommt nie richtig unten an. Und ich habe eine Verantwortung als Chef. Ich muss auch nachher, wenn das live ist, muss ich dauernd, permanent kontrollieren, ob die Prozesse so gelebt werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Das muss ich vielleicht eben ein Jahr lang machen. Irgendwann kann ich dann da schon Luft lassen, eben weil es dann Routine wird. Aber bis dorthin ist es halt ein steiniger Weg. Das gehört aber zu der Führungsaufgabe.
Und das Vakuum, das du angesprochen hast, ich meine, das ist ja noch ein bisschen abhängig davon, wie gross jetzt die Organisation ist. Absolut. Bei grossen Organisationen ist es ja so, dass, oder das Top-Management, das ist ja so weit weg von einem Projektteam. Da sind ja mehrere Ebenen meistens Mittelmanagement. Und wenn die nicht mitspielen oder wenn die ja auch gar nicht wissen, was für eine Rolle sie spielen in dem ganzen Prozess, dann nachher kann ja das gar nicht transportiert werden bis aufs Projekt oben.
Und da kann es manchmal so ganz lustige Situationen geben. Also ich kann vielleicht noch so ein Praxisbeispiel erzählen, wo ein das Thema einspielt, wo man auch nicht so im Lehrbuch findet. Wir haben schon Jahre seither, als ich noch ein junger Projektleiter war, müssen ein Rollout-Projekt machen für einen Betrieb mit ca. 140 Standorten in der Schweiz. Und wir müssen all diese 140 Standorte haben wir müssen mit einer neuen Software Rollout. Wir haben das sauber durchgeplant, so wie es projektmanagementmässig muss sein. Ja, natürlich.
So mit dem Plan und der Roadmap und dem Meilenstein.
Genau, saubere Schulungsplanung, oder? Rollenbasiert. Die einen haben 2 Stunden in die Schule, die anderen 4, die anderen einen ganzen Tag. Und wir haben dann so nach 10% vom Rollout haben wir mal geschaut, wie ist das Resultat. Und wir haben gesehen, ja, bei den einen klappt das gut. Da ist das eigentlich sehr gut gegangen. Und bei anderen Katastrophen. Einfach nicht funktioniert. Die können immer noch nicht mit dem Tool arbeiten. Oder wenden es komplett falsch an, falsche Datenqualität und so weiter. Wir sind dann also ein bisschen überlegen, an was könnte das sein. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, bei denen, wo es nicht geklappt hat, haben sich die Führungskräfte aus der Schulung rausgenommen. Also sie haben sich alle kurzfristig, oder viele haben sich kurzfristig abgemeldet. Und dann haben wir so einen alten Projektleiter-Fuchs, der hat das ein bisschen mehr gewusst als ich damals, der hat mir gesagt, hey, die haben Angst. Die haben potenziellen Gesichtsverlust, wenn du die gemeinsam mit ihren Mitarbeitern in die Schulung schickst. Weil der Mitarbeiter könnte ja dann sehen, dass es der Chef nicht so schnell versteht, wenn er selber und da so ein bisschen Mühe hat. Und dann haben wir zwei Schulungen angeboten, natürlich nicht unter dem Motto Gesichtsverlust, sondern wir haben gesagt, weil die Chefs ja so wahnsinnig belastet sind und schwierig ist, zum Termine finden untertags, machen wir extra Einzelabriebe oder Randstunden für die. Das hat zwar mein Schulungsbudget gesprengt, und es waren doppelt so viele Schulungen gewesen, aber interessanterweise ist das dann sehr genutzt worden und es war nachher immer noch nicht perfekt bei allen, aber es hat eine wesentliche Verbesserung gegeben. Und das sind so Sachen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht daran denkt. Oder? Weil ja, es ist halt irgendwie etwas Menschliches, etwas Emotionales. Und ich hätte gesagt, man kann ja über dem stehen, aber scheinbar betrifft das halt viele Personen dann trotzdem.
Ich glaube, ein Element, das dort auch sehr wichtig ist, ist also die Vorbildfunktion. Ich habe letztens ein Bekannter von mir auch eine Schulung gehabt bei sich in der Organisation. Dort ist es so ein bisschen um Kommunikation und Feedback und so gegangen. Dann habe ich gefragt, wie war es? Und er hat gesagt, ja, also nach dem Mittag bin ich gegangen, weil alle unsere Chefs haben gar nicht teilgenommen. Oder? Und dann relativiert das natürlich auch so eine Schulung oder eine Einführung von etwas oder ein Gewicht davon. Wenn natürlich dann die Vorgesetzten, also die die Führung in der Hand haben, wenn wir gerade jetzt bei diesen Wörtern bleiben wollen, wenn die natürlich nicht dahinter stehen, dann wird es noch schwieriger. Und die Vorbildfunktion, glaube ich, darf nicht unterschätzt werden. Also jetzt auch neben dem Gesichtsverlust, ja.
Absolut. Also es geht ja wiederum um das Why, oder? Warum soll ich denn das machen, wenn mein Chef, meine Chefin das nicht macht? Genau. Oder beim Kindbeispiel zu bleiben, warum sollte ich als Kind einen Velohelm anlegen, wenn die Mami oder der Papi keinen anlegt? Mhm. Warum sollte ich das machen? Mhm. Oder warum sollte das für mich gelten, aber nicht für die anderen? Mhm. Also ich glaube, das ist wieder das gleiche Thema. Ein Punkt, den du aber noch angesprochen hast, denke ich, der auch ganz, ganz wichtig ist, geht es ein bisschen um die Budgetfrage, weil du gesagt hast, dein Schulungsbudget ist gesprengt worden.
Trotz schönem Plan und ganz hohen Aufstellungen.
Trotz schönem Plan, genau. Aber das Budgetthema ist natürlich auch etwas, wo wir haben dort in anderen Folgen auch schon darüber gesprochen, aber es zeigt sich einfach immer wieder, wie wichtig auch Budget ist für was nach dem Go-Live passiert. Oder? Also Schulung traditionell natürlich vor dem Go-Live, aber es gibt auch Konzepte, die sagen, hey, wir machen geplant eine Nachschulung, eine gewisse Zeit, nachdem wir Go Live gegangen sind, um einfach vielleicht gewisse Leute noch einmal abzuholen oder vielleicht auch bestimmte Fragestellungen, die noch nie in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass man die noch einmal dort nachschulen. Weil häufig sind die Systeme ja auch extrem komplex. Du kannst dir gar nicht von Tag 1 an alles merken und alles im Kopf behalten. Selbst wenn du vielleicht sogar im Entstehungsprozess oder im Testing involviert gewesen bist, es gibt immer Randbereiche, Spezialfälle und an die kannst du dich vielleicht dann nicht mehr in dem Detailgrad erinnern und dann ist es extrem hilfreich, wenn vielleicht nach einer gewissen Zeit noch einmal eine Nachschulung stattfindet. Und aus Sicht vom Projektleiter oder von dieser Partei, die dann eigentlich die Einführung umgesetzt hat, ist es auch interessant, weil bei solchen Nachschulungen kommt in aller Regel extrem wertvolles Feedback. Mhm. Dass vielleicht gewisse Sachen noch nicht ganz rund laufen, dass es vielleicht dort noch Besserungsbedarf gibt und das ist dann etwas, was man im Rahmen von dieser Hype-of-Care-Phase auch wiederum kann aufgreifen und verbessern.
Ja, und ich glaube, nach dem Go-Live hat man die Lösung ja dann vor Augen und erkennt ja dann erst, man ist ja dann in einer anderen Phase und erkennt dann, okay, das ist wirklich das Tool, mit dem ich jetzt zukünftig arbeiten werde. Und dann beginnt ja eigentlich noch viel stärker die Beteiligung am Tool, um auch Feedback zu geben, denke ich.
Für viele User und Userinnen geht es ja dann eigentlich richtig los. Also auch für die im Testing involviert sind, das ist ja auch immer noch so ein Safe Space, der sich noch nicht so real anfühlt. Aber ab dem Moment, wo es dann heisst, okay, jetzt ist Go Live. Und manchmal ist es ja so, dass es dann das alte System gar nicht mehr gibt oder abgestellt ist oder Zugriff mehr oder so. Und ab dann geht es ja dann wirklich los.
Du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen mit dem Altsystem und Abstellen etc.
Ja, ja.
Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch etwas, wo, glaube ich, die Erwartungshaltung für alle Beteiligten im Rahmen des Projekts klar muss kommuniziert werden. Weil manchmal gibt es ja so den Hang dazu, dass man sagt, jo, das alte System können wir ja so nebenher noch ein bisschen weiterlaufen lassen, weil vielleicht brauchen wir es ja noch oder vielleicht haben wir noch nicht alle Daten migriert und so. Ich persönlich bin kein Fan davon. Ich glaube, das ist ein Vorgaukeln von falscher Sicherheit an dieser Stelle und das erlaubt auch jederzeit quasi so zu sagen, oh, ich habe doch noch einmal in dem alten System etwas müssen machen und. Also so die Ausweichmöglichkeit dort ane, ich glaube, das ist kein gutes Vorgehen. Ich bin fest der Meinung, dass wenn ein neues System eingeführt wird, dann gibt es einen klaren Übergang von A nach B und dann nachher ist die Sache, also die alte Umgebung ist abgestellt. Man muss im Rahmen des Projekts sicherstellen, dass alle nötigen Artefakte oder Daten etc. übernommen worden sind oder zumindest gesichert und archiviert etc. Und dann noch muss das neue Leben muss dann starten und weitergehen.
Das ist auch eine wirtschaftliche Frage. Also kostet einfach da etwas, wenn ich das alte System mit drüllen lasse, oder? Und bin absolut deiner Meinung. Also das sollte auch als eines der Projektziele gerade von Anfang an kommuniziert werden. Das alte System ist weg. Es gibt keinen Weg zurück.
Ja, total. Richard, so Zusammenfassung, was sind so deine, ja, so genau, dass wir zum Beispiel Altsystem abstellen, solche Maßnahmen, die man eigentlich so ergreifen kann, einfach mal zusammengefasst noch für den Abschluss?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel geredet, was kann passieren so während der Transformationsphase. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man halt dem Thema auch seinen Raum gibt. Wir reden als Projektleiter reden wir so viel über Projektplan und über Budget und Controlling. Und es sind alles sachliche Themen. Und diesen emotionalen Themen, denen geben wir meistens zu wenig Raum, wenn wir ehrlich sind. Das ist natürlich auch einmal ein bisschen das Thema mit dem Kunden. Weil es hat auch, oder, wenn ich das mache, wenn ich sage, ja, ich begleite jetzt die Vorgesetzten und auch die müssen Zeit investieren, dann ist das Aufwand und am Schluss Geld. Und da versucht man natürlich dann vielleicht auch dann von Kundenseite das immer wieder so ein bisschen zusammenzustreichen, um Geld zu sparen. Aber ich glaube, es holt einem eben wieder ein. Also man muss aus meiner Sicht eben Zusammenfassung schauen, dass man gerade die grossen Projekte mit grosser Veränderung dem Thema auch Raum gibt, dass man es regelmässig begleitet und laufend abstimmt. Das ist ein Prozess, der startet meistens vor dem Projekt und hört dann erst viel, viel später nach dem Go-Live.
Ich habe eine Frage, Reto, du hast ja jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt in deiner Karriere, was das Thema anbelangt. Hast du schon einmal die Situation gehabt, dass du einem potenziellen Auftraggeber abgeraten hast, ein Projekt umzusetzen, weil du das Gefühl gehabt hast, dass die Awareness für das Change Management in der Organisation einfach nicht vorhanden war?
Nein, die Situation habe ich noch nie gehabt, aber ich habe ein Projekt, das mich persönlich sehr, sehr ärgert, wo ich jetzt gerne einmal auf Feld 1 wäre und ihm das würde abraten. Das ist wirklich das Projekt, wo wenn ich jetzt eine Hitparade machen müsste, wäre das zunderst. Und interessanterweise, wenn man es jetzt rein von objektiv anschaut, oder, mit Lastenheft, die wir hatten und Zeit zum Einführen und so, wo man sagen, ist eigentlich alles erfüllt gewesen. Aber es ärgert mich deshalb, weil es ist eben genauso rausgekommen, wie wir jetzt besprochen haben, es jetzt nicht rausgekommen. Die ganze Organisation hat am Schluss nicht so geschafft, wie wir das eigentlich geplant haben und wollen haben und ist eigentlich wieder zurückgefallen in komplett alte Muster und es hat hinten und vorne dann auch nicht mehr gepasst, weil natürlich die alten Tools auch nicht mehr rum waren. Oder? Und das ist so ein Fall gewesen. Ich kann das vielleicht schneller erklären. Das ist ein Unternehmer gewesen. Das ist selber ein Geschäftsführer von eben so einem KMU. Er ist schon ein älter gewesen und hat eigentlich wollen, seine Firma der nächsten Generation übergeben und hat aber selber gemerkt, dass er halt für den Prozess her, also deutsch gesagt in der Steinzeit ist. Da ist alles mit Papier gelaufen, sehr viel Medienbrüche, also wirklich so wie ganz, ganz früher. Und er hat verstanden, dass es wahrscheinlich zum weiterhin am Markt können bestehen wichtig wäre, dass er digitalisiert, und er hat das ja eben für seine Nachkommen hat er das noch wollen machen, dass er die Firma in einem guten Zustand übergibt. Und ich habe das am Anfang super gefunden. Ich dachte, ja genau, finde ich sehr verantwortungsvoll und sehr gut, und wir haben das gemacht. Und leider, ich habe dort sehr viel gelernt, haben auch bei mir die Warnlampe zu wenig geleuchtet, weil man hätte es eigentlich können merken, weil er ist auch so einer gewesen, der sich oft aus den Themen herausgezogen hat und dass er seine Mitarbeiter delegiert. Und wir haben dann eben, wie gesagt, wir haben eingeführt, wir haben eine Evaluation gemacht, wir haben Tools ausgewählt, wir haben Prozess bestimmt, alles gemeinsam, auch mit diesen Leuten, und haben dann eingeführt, und am Schluss haben die einfach nicht können damit oder nicht wollen damit arbeiten. Und irgendwie bin ich dann ein halbes Jahr später mal dort gewesen, und mir ist dann aufgefallen, dass vor allem bei ihm, aber auch beim ganzen Management, das Pult hat immer noch genau gleich ausgesehen. Also er hat immer noch die Papierstapel gehabt, oder? Und hat so ein bisschen die Haltung gehabt, ja, die anderen müssen doch jetzt digital arbeiten, oder? Ich habe ja das jetzt gesagt, dass wir das jetzt machen, aber bitte ich nicht, oder? Also er war überhaupt nicht gewillt gewesen, die Phase durchzumachen. Und dort habe ich es bereut und gedacht, eigentlich hätte man, ich hätte es müssen checken vielleicht und ihm noch, eigentlich im Voraus sagen, schau, entweder machst du mit, dann kommt es gut, und sonst warten wir, bis dein Sohn das übernommen hat, und dann machen wir es mit ihm.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre er vielleicht der Richtige gewesen, um so eine Transformation zu treiben, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, gell?
Das ist so, ja. Genau.
Vielen Dank, Marito, für diese wirklich sehr interessanten Einblicke ins Change Management. Also man merkt, man könnte eigentlich gefühlt noch eine Stunde lang drüber sprechen, weil das Thema wirklich, wirklich sehr wichtig ist, auch für die nachhaltige Etablierung von solchen Lösungen im Unternehmen. Ja, vielen Dank, Martin und Martina, auch, dass ihr dabei wart, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr gewissen Input zu diesem Thema habt oder generell genau solche Situationen, wie ihr Reto eben auch schon gehabt habt, und euch austauschen möchtet, könnt ihr euch gerne unter podcast@arctive.ch bei uns melden. Wir würden uns sehr freuen. Und bis zur nächsten Episode. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.
Bis miteinander.
Bis zum nächsten Mal.
Zusammen.